Der RTDE Podcast Spezial.
Der Präsident der Russischen Föderation, Herr Wladimir Putin. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Russischen Föderation. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und Bewohner der Gebiete Saporischschja und Cherson. Sehr geehrte Abgeordnete der Staatsduma. Sehr geehrte Senatorinnen und Senatoren der Russischen Föderation. Wir wissen es inzwischen. In den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, den Gebieten Saporischschja und Cherson, haben Referenden stattgefunden. Ihre Ergebnisse stehen nun fest. Die Ergebnisse sind bekannt. Die Menschen haben ihre Wahl getroffen. Eine eindeutige Wahl. Wir werden heute die Beitrittsverträge unterzeichnen zwischen Russland und den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, den Gebieten Saporischschja und Cherson. Ich bin zuversichtlich, dass die föderale Versammlung die Verfassungsgesetze unterstützen wird, laut denen Russland vier neue Regionen bekommt. Denn das ist der Wille von Millionen von Menschen. Und es ist nicht nur ihr Wille, sondern auch ihr Recht, ihr verbrieftes Recht aus Artikel 1 der UN-Charta. Dort steht der Grundsatz der Gleichberechtigung und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung fest. Das ist das verbriefte Recht der Menschen, welches sich auf die historische Einheit stützt. Um diese Einheit haben Generationen unserer Vorfahren gekämpft. Seit dem Beginn der russischen Geschichte haben sie unser Land verteidigt. Hier in Neurussland haben Rumjanzew, Suworow gekämpft. Hier wurden neue Städte von Katharina der Großen und Potjomkin gegründet. Wir haben unsere Großeltern und Urgroßeltern während des Großen Vaterländischen Krieges bis zum letzten Tropfen ihres Blutes gekämpft. Wir werden die Helden des russischen Frühlings nie vergessen. Sie wollten sich mit dem neonazistischen Staatsstreich in der Ukraine 2014 nicht abfinden. Sie sind gestorben, um das Recht zu verteidigen, die Muttersprache sprechen zu dürfen, die eigene Kultur, die eigenen Traditionen, die eigene Kultur beibehalten zu dürfen. Sie haben für das Recht zu leben gekämpft. Die Krieger vom Donbass, die Märtyrer von Katyn in Odessa, Opfer der Terroranschläge von Kiew verübt, Freiwillige, Zivilisten, Frauen, Kinder, Senioren, Russen, Ukrainer, Menschen unterschiedlichster Nationalität. Alexander Sacharchenko, der Spitzenpolitiker in Donetsk, Arsen Pavlov, Wladimir Zhoga, Olga Kachura und viele andere Kommandeure mehr, Sergei Gorenko, der Staatsanwalt der Republik Lugansk, Nurmagomed Haji Mugamedov, der Fallschirmjäger und alle Soldaten und Offiziere, die den Tod der Tapferen gefallen sind. Sie sind die Helden der militärischen Sonderoperation. Sie sind die Helden des großen Russland. Ich bitte Sie um eine Schweigeminute zu Ihren Ehren. Hinter dieser Entscheidung der Millionen Einwohner der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, der Gebiete Cherson und Saporischschja, steht unser gemeinsames Schicksal, unsere tausendjährige Geschichte. Es ist eine geistige Verbindung, die Sie Ihren Kindern und Enkelkindern geerbt haben. Trotz allen Mutproben haben Sie Ihre Liebe für Russland nicht verloren, über all die Jahre. Und dieses Gefühl kann niemand vernichten. Deswegen ist es passiert. Deswegen haben auch diejenigen, die nach dem Zerfall der Sowjetunion zur Welt gekommen sind, für unsere Einheit gestimmt, für unsere gemeinsame Zukunft. 1991 hat man in Berezovskaja Puszcza die einfachen Bürgerinnen und Bürger nicht gefragt. Damals haben die Vertreter der damaligen Parteieliten beschlossen, die Sowjetunion aufzulösen. Über Nacht verloren die Menschen die Verbindung zu ihrer Heimat. Es war eine Narbe, die direkt durch die Mitte unserer Gesellschaft verlief. Daraus wurde eine nationale Katastrophe. Genauso wie damals, nach der Revolution, wurden die Grenzen der Sowjetrepubliken willkürlich gezogen, war es auch nach dem Zerfall der Sowjetunion der Fall. Gegen den Willen der meisten Menschen, die sie 1991 beim Referendum geäußert haben, haben sie unser großes Land aufgelöst. Und sie haben die Einwohner der Sowjetunion einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich kann zulassen, dass sie es damals nicht wirklich begriffen haben, was sie taten und welche Konsequenzen das nach sich ziehen würde. Aber das spielt keine Rolle mehr. Die Sowjetunion existiert nicht mehr. Man kann die Vergangenheit nicht zurückspulen. Und Russland heute braucht es auch nicht. Wir wollen es nicht. Aber es gibt nichts Stärkeres als den Willen von Millionen von Menschen, denen eine gewisse Kultur, eine Sprache, Traditionen innewohnen. Und sie betrachten sich als Teil Russlands. Ihre Vorfahren haben jahrhundertelang in einem Staat nebeneinander gelebt. Es gibt nichts Stärkeres als den Willen, diese Menschen zurückzukehren, zurückzukommen in ihre wahre historische Heimat. Das waren lange 8 Jahre. Menschen im Donbass wurden einem Völkermord ausgesetzt, sie wurden beschossen, sie wurden blockiert. In Cherson und Saporoschje hat man versucht, gegen Russland zu hetzen, gegen alles Russische. Jetzt, während der Referenden, hat das Kiewer Regime gedroht, Schullehrerinnen und Lehrer zu töten, Frauen, die in den Wahlkommissionen tätig waren. Sie haben versucht, Millionen von Menschen einzuschüchtern, die zu den Wahllokalen kamen, um ihren Willen zu äußern. Aber das Volk vom Donbass, vom Saporoschje, vom Cherson konnte nicht gebrochen werden. Sie haben ihr Wort gesagt. Ich will, dass die Kiewer Regierung mich hört und auch die wirklichen Herren der Kiewer Regierung im Westen. Bitte vergessen Sie es nicht. Diejenigen, die in Lugansk, Donetsk, Cherson und Saporoschje leben, werden Sie zu unseren Mitbürgern für immer. Wir rufen das Kiewer Regime dazu auf, sofort das Feuer einzustellen, sofort alle Kampfhandlungen aufzustellen. Hören Sie mit dem Krieg auf, den Sie 2014 entfesselt haben. Kehren Sie an den Verhandlungstisch zurück. Wir sind dazu bereit. Das habe ich schon mehr als einmal gesagt. Aber die Entscheidung des Volkes in Donetsk, Lugansk, Saporoschje und Cherson steht nicht mehr zur Diskussion. Diese Wahl ist getroffen. Russland wird sie nicht verraten. Die heutige Regierung in Kiew sollte diese freie Willensäußerung der Menschen respektieren. Wie denn sonst? Nur so kann der Weg zum Frieden aussehen. Wir werden unser Land mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Wir werden alles dafür tun, um die Sicherheit unserer Menschen, unserer Mitbürger zu garantieren. Das ist die große Befreiungsmission unseres Volkes. Wir werden unbedingt die zerstörten Städte und Orte wieder aufbauen. Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, Theater und Museen werden wieder aufgebaut werden. Und wir werden auch die Industrie weiterentwickeln, Infrastruktur, Fabriken, Produktionsstandorte, das Rentensystem, die Krankenversorgung und natürlich die Bildung. Wir werden natürlich auch daran arbeiten, dass das alles in Sicherheit geschieht. Wir werden alle zusammen alles dafür machen, dass unsere Mitbürger die Unterstützung des ganzen Landes, des ganzen russischen Volkes spüren. Alle Republiken, alle Gebiete, alle Gegenden der Russischen Föderation. Liebe Freunde, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich spreche jetzt die Soldaten und Offiziere an, die an der militärischen Sonderoperation teilnehmen. Ich spreche zu den Kriegern im Donbass und in Neurussland und auch zu all denjenigen, die jetzt nach der Teilmobilmachung sich den Streitkräften angeschlossen haben, um ihre Pflicht fürs Vaterland zu erfüllen. Menschen, die in die Kreiswehrkommandos kommen. Ich spreche auch ihre Verwandten an, ihre Frauen, Mütter, Väter. Ich will ihnen darüber sagen, wofür gekämpft wird. Wofür kämpft unser Volk? Was das für ein Feind ist, gegen den wir kämpfen. Wir die Welt in neue Kriege und Krisen stürzt, um von dieser Tragödie zu profitieren. Unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine, unsere Landsleute haben mit ihren eigenen Augen sehen können, dass die sogenannten Regierungskreise des Westens nun einfach ihre Masken weggeschmissen haben, um ihr wahres Antlitz zu zeigen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion dachte der Westen, dass wir mit ihrem Diktat uns für immer werden abfinden müssen. Damals, 1991, rechnete der Westen damit, dass Russland von dieser Erschütterung sich nicht mehr erholen kann und von alleine zerfallen wird. Das wäre beinahe geschehen. Wir erinnern uns ja immer noch an die 90er Jahre, an die schlimme, schreckliche Zeit des Hungers und des Elends. Aber Russland hat überlebt, Russland ist wieder auferstanden, ist stärker geworden und hat erneut einen gebührenden Platz auf der Weltarena eingenommen. Der Westen sucht inzwischen immer wieder nach neuen Chancen, Russland zu schwächen und zu zerstückeln. Davon hat man dort immer wieder geträumt, dass unser Land zerfällt, dass unsere Völker gegeneinander aufgehetzt werden und somit zum Aussterben verdammt werden. Sie können nicht ruhig schlafen, wenn Sie wissen, dass es auf der Welt so ein großes Land gibt, mit so vielen Naturressourcen, mit so einem großen Gebiet und mit so einem Volk. Mit einem Volk, das nie einem fremden Diktat folgen wird. dieser Westen ist bereit, alles aufzuopfern, um das alte koloniale System aufrechtzuerhalten. Dieses System erlaubt ihm, die Welt auszuplündern. Das ist wirklich ein wahres Tribut, das die ganze Menschheit ihnen zu zahlen hat. Für ihren Wohlstand. Eine hegemoniale Rente. Und denen geht es nur darum, das eigennützig aufrechtzuerhalten. Daraus resultiert ihre Aggression gegenüber souveränen Staaten, gegenüber traditionellen Werten und einzigartigen Kulturen. Daraus resultieren ihre Versuche, internationale Integrationsprozesse zu untergraben. Das betrifft auch wichtige Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Sie wollen, dass alle anderen Staaten ihre eigene Souveränität den USA abgeben. Manche Staaten machen das auch freiwillig. Sie werden freiwillig zu Vassalen der USA. Andere lassen sich kaufen, andere lassen sich einschüchtern. Wenn es nicht klappt, werden ganze Staaten zerstört. Daraus folgen humanitäre Katastrophen, Leid und Elend, Millionen zerstörte Leben, Millionen Opfer, Enklaven entstehen, Gebiete humanitärer Katastrophe, Protektorate, Kolonien und Halbkolonien. Alles dafür, um weitere Vorteile für sich zu sichern.
Und ich betone weiteres. Das Bemühen, die uneingeschränkte Macht weiter behalten und zum hybriden Krieg überzustehen, überzugehen, das waren die Mittel des kollektiven Westens gegen Russland. Die wünschen uns keine Freiheit, die in einer Kolonie werden. Die wollen keine gleichberechtigte Zusammenarbeit, sondern uns ausplündern. Sie wollen nicht, dass wir eine freie Gesellschaft sind, sondern einfach als eine Meute von unbeseelten Menschen sind. Unsere Philosophie ist für sie inakzeptabel. Deswegen greifen sie uns an, unsere Denkensweise, unsere Kultur, unsere Kunst. Unsere Prosperität und unsere Entwicklung wäre ebenfalls eine Bedrohung für den Westen, denn es wäre eine Konkurrenz. Der Westen braucht Russland nicht. Wir sind diejenigen, die Russland brauchen. Ansprüche auf die Weltherrschaft sind auch früher in der Vergangenheit an der Standhaftigkeit unseres Volkes zerschlagen worden. Wir werden uns auch dieses Mal heldenhaft für unsere Heimat einsetzen. Der Westen glaubt, dass man alles einfach hinnehmen würde und darüber hinwegsehen würde. Und das war früher auch der Fall. Frühere Vereinbarungen über strategische Sicherheit waren für die Katze. Höchste Verpflichtungen auf politischer Ebene werden als inakzeptabel erklärt. Versprechen, die NATO nicht gegen den Westen zu erweitern. Nein, Versprechen, die unsere früheren Regierungschefs geglaubt haben, waren nichts weiteres als Betrug. Lange Mittel- und Kurzstreckenraketenverträge wurden ebenfalls auf einseitige Weise suspendiert. Wir hören von überall der Welt, die Weltordnung, die regelbasierte Weltordnung, wäre etwas, wofür sich der Westen einsetze. Aber wer kennt diese Regeln? Wer hat diese Regeln verfasst? Wer hat sie abgestimmt? Das ist absolut irrsinnig. Betrug und doppelte Moral, sogar dreifache Moral, nur für Dummköpfe gedacht. Russland ist eine große Macht, die seit 1000 Jahren besteht, eine eigene Zivilisation aufgebaut hat. Und wir sind nicht bereit, falschen und gefälschten Spielregeln zu folgen. Der sogenannte Westen hat den Grundsatz der Unverletzbarkeit der Grenzen mit den Füßen getreten und entscheidet nun selbst, wer das Recht zur Selbstbestimmung habe und wem dieses Recht aberkannt werde. Die sind es, die es versuchen zu entscheiden. Aber woher haben sie das Recht? Sie haben sich das Recht selbst angeeignet. Und deswegen ist die freie Wahl der Menschen in der Krim, in Donetsk, Lugansk, Zaporozhye und Cherson für den Westen absolut inakzeptabel. Aber welches Recht hat der Westen überhaupt, über Freiheit und Demokratie zu sprechen? Dieses Recht hat der Westen auch nie gehabt. Die westlichen Eliten sprechen nicht nur den Eliten ihre Selbstbestimmung ab, sondern diese Eliten neigen zum Apatheismus, zu Totalitarismus und zu Diktatur. Und sie unterscheiden unter ihren Gefolgsstaaten als Kolonialstaaten und alle anderen. Und die anderen Länder sollen. Und man geht mit Klischees wie Barbaren und Fremde vor. Ganze Länder und Staaten und Völker werden gebrandmarkt. Und das kennen wir schon längst aus der Geschichte. So sind die westlichen Eliten schon immer gewesen, so sind sie auch geblieben. In ihrer kolonialen Denkweise, sie diskriminieren, sie trennen Völker und unterscheiden in Menschen der ersten und zweiten Sorte. Wir werden niemals so einen politischen Nationalismus und Rassismus akzeptabel, denn was ist diese Russophobie anderes als eine Art Rassismus, die Russlandfeindlichkeit, die in der Welt verbreitet wird und die Überzeugung des Westens, dass es entweder eine Zivilisation gäbe, neoliberale Diktatur als Vorbild, unantastbares Vorbild für die gesamte Welt. Und das wird gegen uns eingesetzt. Und das klingt sogar seltsam. Und sogar, wenn man Büße tut in den eigenen historischen Verbrechen, wird die Last auf die Schultern aller anderen und aller anderen Länder übertragen. Und man fordert von anderen Ländern der Welt, Buße zu tun für die Taten, mit denen diese anderen Länder es überhaupt nichts zu tun hatten. Zum Beispiel bei der Kolonialherrschaft. Es begann alles ja im Mittelalter, dann mit dem Sklavenhandel weltweit, der Völkermord in Indien, die Plünderung von Indien und Afrika, die Kriege von Frankreich und Großbritannien gegen China und der Zwang auf China, die Häfen zu eröffnen. Und ganze Völker wurden abhängig von Drogen gemacht, ganze ethnische Gruppen wurden getilgt, eine Menschenjagd wurde eingerichtet, Menschen wurden wie Tiere gejagt. Und das ist fremd dem menschlichen Geiste, der Freiheit und dem Stolz des Menschen. Und wir sind stolz, dass im 20. Jahrhundert sich unser Land an die Spitze der antikolonialen Bewegung gesetzt hat. Wir setzen uns dafür ein, um Armut, Ungleichheit und Krankheiten, Hungersnöte zu bekämpfen. Grund dieser Russlandfeindlichkeit ist die Wut der westlichen Eliten Russland gegenüber. Und warum? Weil wir es nicht zugelassen haben, dass wir in den Kolonialzeiten geplündert werden könnten. Wir haben die Europäer gezwungen, gegenseitig vorteilhaften Handel zu betreiben. Wir haben es geleistet, weil aus Russland ein starker, zentralisierter Staat geworden ist, der sich entwickelt hat und der auf guten moralischen Werten beruht, und zwar auf den Werten des orthodoxen Christentums, des Judaismus und des Islams und das auch auf der hochmoralischen russischen Kultur. Die Intervention war in Russland ebenfalls sehr oft geplant, ob in den Zeiten der Wirren, in dem 16., 17. Jahrhundert später. Der Westen wollte das Reichtum Russlands plündern. Das schaffte man fast zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man nannte uns mal Partner, aber wir waren nichts weiteres als Kolonie in den Augen des Westens. Milliarden von Dollar wurden aus Russland gestohlen und wir erinnern uns noch daran. Und die Menschen in Donetsk und Lugansk, Zaporozhye und Cherson haben sich dafür eingesetzt, um unsere historische Einheit zu unterstützen. Danke. Die westlichen Länder behaupten seit Jahrhunderten, sie würden anderen Völkern die Freiheit mitbringen. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Anstatt von Demokratie erleben wir Unterdrückung und Ausbeutung. Anstatt Freiheiten erleben wir eine Versklavung und Gewaltakten. Eine monopolare Weltordnung ist antidemokratisch und nicht frei per se und heuchlerisch bis ins Mark. Die USA sind das einzige Land, das zweimal Nuklearwaffen verwendet hatte und das gegen Hiroshima und Nagasaki damit einen Präzedenzfall auch geschaffen haben. Die USA und Großbritannien haben ohne militärische Notwendigkeit während des Zweiten Weltkrieges Dresden, Hamburg, Köln dem Erdboden gleichgemacht und andere deutsche Städte. Und das war eine rein demonstrative Aktion, ohne, wie gesagt, eine militärische Notwendigkeit. Sie Ziel war nur eins, auch wie bei den Bombardements in Japan, unser Land abzuschrecken und der ganzen Welt Angst zu machen. Die USA haben eine furchtbare Spur in der Erinnerung der Völker in Korea und Vietnam hinterlassen bei massiven Bombardements, bei der Anwendung von Massenvernichtungswaffen. Die Republik Korea wird unter Druck gesetzt, aber zynisch nennt man diese Länder, die sich unter Druck befinden, als gleichberechtigte Partner. Welche partnerschaftlichen Beziehungen kann es gibt? Welche Allianzen können geschmiedet werden, wenn aus einem Land die Spitzenpolitiker die anderen kontrollieren, wenn nicht nur die Büroräume, sondern sogar Wohnräume abgehört werden? Das ist eine Schande, nicht nur für diejenigen, die so etwas tun, sondern auch für diejenigen, die zu servil so etwas schlucken. Eine euroatlantische Solidarität steht nun für dieses sklavenhafte Verhältnis. Edle medizinische Forschung, das ist das Wort für die Biowaffenforschung in den Laboren in der Ukraine. Millionen von Menschen fliehen nun. Sie müssen zu Tausenden Qualen und Leiden erleiden und fliehen, verlieren, büßen ihr Leben ein auf dieser Flucht. Und nun das Thema der Lebensmittelsicherheit für die ärmsten Länder der Welt. Aber wohin fließt denn das Getreide? Wohin strömt es denn? An die reichen Länder. Nur 5% des Getreides wurde an arme Länder verschifft. Wieder Betrug, wieder direkte Lügen. Es wird gelogen wie gedruckt. Und die amerikanischen Eliten nutzen die Tragödie dieser Menschen, um die Konkurrenz zu schwächen, um nationale Stärken zu zerschlagen. Das betrifft Europa, das betrifft die Identität von Frankreich, Italien, Spanien und anderen Nationen. Washington verlangt immer neue Sanktionen gegen Russland und die meisten europäischen Spitzenpolitiker dulden das gehorsam, denn sie verstehen, dass die USA es wollen, dass Europa auf russische Energieträger verzichtet und das zu einer Deindustrialisierung von Europa führen würde. Zweck dabei ist, die Industrie und die Wirtschaft von Europa sich in den USA eigen zu machen. Das versteht man in Europa, aber man folgt lieber den Interessen anderer. Das ist viel mehr als Zivilität. Das ist ein Verrat an dem eigenen Volke. Aber das ist ihre Sache. Doch das reichte den Angelsachsen nicht. Anstatt von Sanktionen greift man zu Sabotage, unglaublich, wie es klingen mag. Explosionen wurden an den Pipelines der Nord Stream organisiert und das bedeutet eine Vernichtung der gesamteuropäischen Infrastruktur in der Energiewirtschaft. Wer davon profitiert, liegt auf der Hand. Der Diktat der USA ruht auf grober Macht des Stärkeren, Kraft des Stärkeren. Manchmal schön verpackt, manchmal überhaupt nicht verpackt, aber der Sinn bleibt dabei. Nur der Stärkere hat die Oberhand. Daher die Stationierung von Truppen und Aufbau militärischer Stützpunkte weltweit, eine Erweiterung der NATO, die Schmiedung neuer Allianzen wie die AUKUS-Allianz und andere Bündnisse. Eine militärische Kopplung zwischen Washington und Tokio, die angestrebt wird. Die Länder, die eine strategische Souveränität aufbauen wollen und in der Lage sind, eine Herausforderung der westlichen Hegemonie zu bilden, werden automatisch als Gegner anerkannt. Und das sind die Grundsätze, auf denen sich die militärischen Doktrinen der USA und der NATO beruhen. Und die verlangen eine totale Dominanz. Die westlichen Eliten haben sogar einen Anspruch auf Friedlichkeit. Und sie reden von Appeasement. Aber so eine Heuchlerei wandelt aus einem strategischen Dokument in eins andere. Aber das bedeutet nur eins: souveräne Entwicklungszentren zu unterminieren. Wir haben auch gehört, dass Russland, China und Iran als Widersacher angesehen werden. Auf der Reihe stehen auch andere Länder aus meiner Sicht, aus dem Nahen Osten, Lateinamerika und Asien, sowie auch die aktuellen Partner und Verbündeten der USA. Denn sollte den USA etwas nicht gefallen, so werden auch Verbündete sanktioniert, mal gegen die eine Bank, mal gegen die andere, mal gegen ein Unternehmen, mal gegen ein anderes. Das gehört zur Praxis und die lässt sich skalieren. Im Visier stehen alle, auch unsere Nachbarländer und Drittstaaten. Und gleichzeitig täuscht der Westen die Realität. Ein Sanktionsblitzkrieg gegen Russland hatte das Ziel, die ganze Welt zu unterwerfen. Aber solche Aussichten gefallen nicht jedermann. Nur politische Masochisten und diejenigen, die sich zu nicht traditionellen Formen der internationalen Beziehungen bekennen, würden sich daran halten. Die meisten Länder wählen einen vernünftigen Weg der Zusammenarbeit mit Russland. Ungehorsam sind sie, aber der Westen hat damit wohl nicht gerechnet. Man war gewöhnt, dass man schablonenartig vorgehen würde, plump und alles auf Anhieb versucht zu bewältigen. Und man glaubte, dass diese Methoden auch ewig funktionieren würden, als ob sie mit der Zeit wie Fossile verharrt wären. Und das bedeutet nicht nur das Konzept der eigenen Inklusivität, denn auch dies ist ein wunderbares Konzept. Aber einen Informationshunger erleben wir ebenfalls im Westen. Die Wahrheit wurde in Illusionen und Fakes vernichtet und ging in aggressiver Propaganda über. Je unglaublicher die Lüge, umso leichter glaubt man auch daran.
Aber Sie können die Menschen nicht mit gedruckten Geldscheinen füttern, seien es Euro oder Dollar. Virtuelle Produkte der Bewertung westlicher Unternehmen, damit können Sie doch Ihre Wohnung nicht beheizen. Aber nicht weniger wichtig ist auch das, was ich soeben erwähnt habe. Das sind ja Papierfetzen. Man kann sie nicht essen. Sie brauchen Nahrung. Oder diese aufgeblähten Unternehmensbewertungen. Sie taugen schlecht als Heizstoff. Sie sind ja keine Energieträger. Deswegen müssen die europäischen Politiker ihre Mitbürger davon zu überzeugen, dass sie sich etwas wärmer anziehen sollen zu Hause, dass sie vielleicht weniger heizen oder kürzer duschen sollen. Dann entsteht langsam eine Frage, warum? Und diejenigen, die diese Frage offen stellen, werden sofort als Radikale verunglimpft. Und dann wird auch auf Russland verwiesen. Da ist die Quelle des ganzen Übels. Es gibt jeden Grund zu glauben, dass die westlichen Eliten nicht nach einem konstruktiven Ausweg aus dieser globalen Krise interessiert sind. Diese Krise ist auf ihr Verschulden entstanden, auf ihr Verschulden. Es ist ein Ergebnis ihrer langjährigen Politik, die noch lange vor unserer militärischen Sonderoperation in der Ukraine angefangen hat. Aber ich will nicht die Probleme der Ungleichheit lösen, denn es gibt immer noch eine Befürchtung, dass sie dann zu anderen, für sie durchaus üblichen Mitteln greifen können. Ich denke an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Da hat der Westen den Ersten Weltkrieg begonnen. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges konnten die USA endgültig die große Depression überwinden und zur größten Volkswirtschaft weltweit aufsteigen. Dollar ist zur weltweiten Reservewährung geworden. Dann kam die Ölkrise der 70er Jahre. Es war eine weitere Zuspitzung. Und der Westen konnte diese Krise vor allem oder im Wesentlichen damit überwinden, dass sie sich Ressourcen anderer Staaten zu eigen gemacht haben. Am Ende auch die Ressourcen der zerfallenden Sowjetunion. Es ist eine Tatsache. Jetzt haben wir ein neues Bündel an Differenzen. Um dieses Bündel aufzulösen, wollen sie Russland brechen. Und mit Russland auch andere Staaten, die sich für einen anderen Weg entscheiden. Sie wollen noch mehr Staaten plündern. Sie wollen fremdes Reichtum klauen, um die eigenen Defizite auszugleichen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie es am Ende versuchen werden, das System zur Implosion, zum Kollaps zu bringen. Oder vielleicht werden sie auch zur wichtigsten, schrecklichen Formel greifen. Nach dem Krieg findet man keine Rechnungen mehr. Russland ist sich seiner Verantwortung vor der Weltgemeinschaft bewusst und wird alles dafür tun, um die Irren wieder zu sich zu bringen. Dieses Modell ist zum Aussterben verdammt. Aber es liegt auf der Hand, dass die westlichen Staaten sich daran klammern werden, denn sie können der Welt nichts anderes anbieten. Denen ist das Recht der meisten Menschen auf der Erde auf Freiheit und Gerechtigkeit egal. Das Recht der überwiegenden Mehrheit der Erdbevölkerung. Jetzt haben sie damit begonnen, dass sie alles radikal leugnen, sogar solche Werte wie Religion, Glaube und Familie. Wollen wir uns mal selbst sehr simple Fragen beantworten? Ich möchte wieder darauf zurückkommen, was ich schon gesagt habe. Ich spreche alle Bürgerinnen und Bürger des Landes an, nicht nur diejenigen, die hier im Raum befinden. Alle russischen Mitbürger. Wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich, dass in unserem Land, in Russland, wir Elternteil Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 haben, statt Mutter und Vater? Sind die wirklich verrückt geworden? Wollen wir es wirklich, dass die Kinder schon in der Grundschule Perversionen gelehrt werden, die schließlich zum Aussterben führen? Dass man denen erzählt, dass es neben Mann und Frau noch Gender gibt und dass ihnen gleich eine Geschlechtsoperation angeboten wird. Wollen wir das wirklich für unser Land und für unsere Kinder? Das ist für uns inakzeptabel. Wir haben eine andere Zukunft, unsere eigene Zukunft. Die Diktatur des Westens richtet sich gegen alle anderen. Auch gegen die Völker der westlichen Staaten selbst. Es ist eine Herausforderung für alle. Eine hundertprozentige Negation des Menschen, des Glaubens und der traditionellen Werte. Die Freiheit wird unterdrückt und daraus macht man eine Antireligion, daraus macht man eine satanistische Religion. In der Bergpredigt redete Jesus Christus über die falschen Propheten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagte Jesus. Die Früchte sind schon sichtbar geworden und nicht nur hier in Russland, überall auf der Welt. Sie sind auch für viele im Westen sichtbar geworden. Die Welt erlebt einen revolutionären Wandel. Es ist ein grundlegender Wandel. Neue Entwicklungszentren entstehen und in diesen Zentren konzentriert sich die Mehrheit der Weltgemeinschaft. Diese Menschen wollen nicht nur ihre Interessen offen bekunden, sondern sich dafür auch einsetzen, sie verteidigen. Die Multipolarität ist der richtige Weg zu dieser Verteidigung. Das ist der Weg zur Wahrheit, zur Freiheit. So kann man freiwillig den eigenen Entwicklungsweg auswählen, sich harmonisch entwickeln, ausgewogen. Das betrifft auch Europa und die USA. Wir haben ja viele Gleichgesinnte in diesen Staaten. Wir sehen, wir wissen das und wir spüren ihre Unterstützung. In vielen Ländern, in vielen Gesellschaften sehen wir schon eine antikoloniale Befreiungsbewegung am Entstehen. Und sie wird wachsen. Diese Kraft, genau diese Kraft wird die Zukunft der Geopolitik bestimmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kämpfen heute für eine friedliche und gerechte Welt, für einen fairen Weg, vor allem für uns selbst, für Russland. Wir wollen, dass Despotie für immer Geschichte bleibt. Ich hoffe, dass die Völker es verstehen, dass eine Politik, die auf Ausschließlichkeit bestimmter Staaten und Völker beruht, eine verbrecherische Politik ist. Wir wollen diese beschämende Geschichte umblättern. Dieses Blatt muss gewendet werden. Es wird nicht mehr wie früher. Das Schlachtfeld, wohin uns das Schicksal und die Geschichte gerufen haben, ist ein Feld, wo wir für unser Volk, für das große historische Russland kämpfen. Für ein großes historisches Russland, für künftige Generationen, für unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Wir müssen sie schützen vor schrecklichen Versuchen, vor Experimenten, die ihr Bewusstsein verletzen wollen. Wir kämpfen dafür, dass niemandem mehr einfällt, dass unser Land, unser Volk, unsere Sprache und Kultur einfach gecancelt werden können. Wir brauchen heute die Konsolidierung der ganzen Gesellschaft. Und eine Grundlage dafür kann nur Souveränität Wahrheit und Schaffensein, aber auch Gerechtigkeit. Unsere Werte sind Menschenliebe, Barmherzigkeit. Ich möchte meine Rede mit den Worten eines richtigen Patrioten abschließen. Iwan Iljin. Wenn ich Russland als mein Vaterland betrachte, dann heißt das, dass ich auf Russisch liebe, dass ich auf Russisch singe, sehe und höre und spreche. Das heißt, ich glaube an die geistige Kraft des russischen Volkes, an den Geist dieses Volkes. Sein Schicksal ist mein Schicksal. Sein Leid ist mein Leid und meine Trauer. Seine Blütezeit ist meine Freude. Hinter diesen Worten verbirgt sich eine große historische und geistige Wahl. Die russische Staatlichkeit blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Unsere Vorfahren haben immer wieder diese Wahl getroffen. Und jetzt machen wir diese Wahl noch einmal. Diese Wahl haben gerade die Bürgerinnen und Bürger der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, der Gebiete Cherson und Saporoschje, gemacht. Sie haben eine Wahl getroffen, mit ihrem Volk zu sein, mit der Heimat zu sein und das Schicksal der Heimat mitzuerleben, zusammen mit der Heimat zu siegen. Hinter uns steht Wahrheit, hinter uns steht Russland. Es beginnt die feierliche Unterzeichnung der Dokumente. Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin. Das Oberhaupt der Volksrepublik Donetsk, Denis Puschilin. Das Oberhaupt der Volksrepublik Lugansk, Leonid Pasechnik. Das Oberhaupt des Gebietes Saporoschje, Jewgeni Alitski. Und das Oberhaupt des Gebietes Cherson, Wladimir Salda. Es werden Verträge unterzeichnet zwischen der Russischen Föderation und der Volksrepublik Donetsk. Zwischen der Russischen Föderation und der Volksrepublik Lugansk. Zwischen der Russischen Föderation und dem Gebiet Saporoschje. Zwischen der Russischen Föderation und dem Gebiet Cherson. Es treten zur Russischen Föderation bei die Volksrepublik Donetsk, die Volksrepublik Lugansk, das Gebiet Saporoschje. Und das Gebiet Cherson. Hiermit werden innerhalb der Russischen Föderation neue Subjekte der Föderation gebildet. Es erklingt die Nationalhymne der Russischen Föderation. Thank you.
Das war der RTDE-Podcast.